ARD Sounds.
Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24.
Modern denken ist der Slogan, mit dem das Land Sachsen-Anhalt für sich wirbt. Das Standort- und Landesmotto steht neben Autobahnen auf großen bunten Schildern. Scherzbolde ließen auch modern denken. Die deutsche Sprache ist einfach ein herrliches Werkzeug. In Sachsen-Anhalt kann in einer Woche auch etwas bis dato Undenkbares geschehen, dass nämlich die AfD, die Alternative für Deutschland, die Landtagswahl gewinnt. Mein Name ist Barbara Kostolnik und in Politik und Hintergrund schauen wir nach Sachsen-Anhalt, modern oder modern, das wird sich weisen. Sachsen-Anhalt ist ja ein sehr kleines Bundesland, etwas mehr als 2 Millionen Einwohner, also in etwa so viele Menschen wie München und Nürnberg zusammen. Trotzdem schauen viele in Deutschland gerade wie gebannt, was dort wohl passieren wird. Und in Sachsen-Anhalt selbst, da wird debattiert, am Gartenzaun, beim Familiengeburtstag oder beim Stammtisch kurz vor der Landtagswahl beschäftigt viele Menschen die Frage, wie gut man noch miteinander reden kann. Die AfD liegt in Umfragen weit vorn. Laut der jüngsten ARD-Infratest-Umfrage aus dieser Woche 20 Prozentpunkte vor der CDU, die auf Rang 2 liegt. Ihr vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestufter Landesverband könnte erstmals Regierungsverantwortung übernehmen. Jasmin Brock hat in Sachsen-Anhalt Menschen getroffen, die trotz aller Gräben versuchen, im Gespräch zu bleiben.
Jetzt muss man selbst was sagen, warum einem etwas wichtig ist.
Bitterfeld-Wolfen. Auf dem Marktplatz sammelt sich eine überparteiliche Demo gegen Rechtsextremismus.
Ich bin hier, weil Demokratie wichtiger ist als politische Unterschiede.
Sagt CDU-Kommunalpolitiker Jan Sittig von einer Palettenbühne. Das Bündnis Bitterfeld-Wolfen zeigt Haltung, vereint dortige CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke, Gewerkschaften und Kirchenvertreter. Menschen also, die sich in vielen politischen Fragen sonst nicht einig wären. Doch im Alltag gelingt das Miteinander oft deutlich schlechter, erzählt Demonstrantin Jennifer. Die Polarisierung entlang der Frage, wie hältst du es mit der AfD, sei deutlich zu spüren. Bitterfeld-Wolfen gilt seit Jahren als AfD-Hochburg.
Also gerade in diesem Ort ist es extrem. Es gibt hier scheinbar nur schwarz oder weiß, also nur braun oder bunt. Also ich sage mir immer, ich muss aufpassen, wo ich rede, wo ich mir denke, die Menschen mag ich, aber ich weiß nicht, was würden sie wählen? Könnte ich mit denen diskutieren?
Ey, schön, dass so viele Menschen da sind. Das ist ja richtig, richtig toll.
Auf dem CSD, dem Christopher Street Day in Naumburg an der Saale, ist in diesen Tagen Ähnliches zu hören.
Und es prägt jede Familienfeier, jeden Geburtstag. Und das macht unheimlich traurig.
Belastete Beziehungen. Das nimmt auch Peter Hattensberger wahr. Rentner und ehemaliger Kernkrafttechniker, der unter einer Markise in einem Café in Bitterfeld-Wolfen sitzt.
Ich muss mit dem Gegner immer kommunizieren. Ich habe das als Kind gelernt, wer redet, schießt nicht, im übertragenen Sinne.
Er hat große Sympathien für die AfD. Die Menschen streiten vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt nicht nur über die Wirtschaftslage oder Schulpolitik. Es geht um die Frage, wie mit einer Partei umzugehen ist, deren Landesverband vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Professor Rahim Haji von der Hochschule Magdeburg-Stendal beschäftigt sich als Sozialforscher auch mit Spaltung und Zusammenhalt.
Die Frage ist, wie nehmen wir diese Konflikte wahr und wie bearbeiten wir diese Konflikte? Wie nehmen wir unsere politischen Gegner wahr?
Die Konflikte drehen sich nicht nur um politische Lösungen, sondern schon darum.
Was die Menschen als Problem wahrnehmen, unterscheidet sich doch innerhalb der Gesellschaft in Sachsen-Anhalt.
Wer Migration als das wichtigste Problem sieht, fühlt sich häufiger der AfD nahe. Das bestätigen Daten aus dem Demokratiemonitor 2025. Wer über Rassismus, gesellschaftlichen Zusammenhalt oder Klimaschutz spricht, eher linken und grünen Positionen. Und viele, die Infrastruktur, Bildung und Gesundheit besonders wichtig finden, verorten sich mittig, fühlen sich aber mit gar keiner Partei verbunden. In der Lutherstadt Wittenberg treffe ich jemanden, der diese Polarisierung ganz nah erlebt. Christoph Meyer ist Pfarrer und leitet die Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt. Im Keller seiner Akademie wartet ein hölzerner Gartenzaun auf seinen nächsten Einsatz.
Der ist gerade hoch genug, dass
ich nicht über den Zaun gezogen werden kann, aber niedrig genug, dass man sich gut begegnen kann und auch gut miteinander über den Zaun hinweg sprechen kann.
Diesen Gartenzaun stellt Meier regelmäßig auf öffentliche Plätze. Dort sollen, auch mit ihm, die Gespräche stattfinden, die viele sonst vermeiden.
Ja, und eigentlich sind es Formate, die ich als Pfarrer auch oft geführt habe. Es sind Seelsorgegespräche, weil viele Menschen mit ganz viel Wut, mit ganz viel aufgestauten Ängsten auch kommen. Und meistens entspannt sich das Gespräch dann auch irgendwann.
Solche Dialogveranstaltungen schießen in Sachsen-Anhalt gerade aus dem Boden. Die einen wollen eine mögliche AfD-Alleinregierung, die im Raum steht, verhindern. Die anderen wollen die AfD an die Regierung bringen. Wie auch immer die Wahl Anfang September ausgeht, die Spannungen werden danach nicht verschwinden.
Jasmin Brock hat in Sachsen-Anhalt hin und zugehört. Und sie hat mir erzählt, dass erstaunlich viele Menschen mit ihr geredet haben, auch von der AfD. Und das, obwohl Jasmin vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommt, den die AfD bekanntlich zu einem Grundfunk umbauen möchte, also in Sachsen-Anhalt abschaffen. In Politik und Hintergrund schauen wir auf den Grund der Dinge in Politik und Gesellschaft. Und daher habe ich mich mit Steffen Keilitz von der TU Dresden, genauer vom Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung, verabredet. Hallo, Herr Keilitz.
Hallo.
Herr Keilitz, die AfD ist in Sachsen-Anhalt eine gesichert rechtsextremistische Partei. Das hat der Verfassungsschutz festgestellt. Man hört es auch immer wieder. Aber was bedeutet das konkret für die Demokratie? Zumal die AfD ja immer wieder behauptet, sie sei die einzige Bewahrerin und Verteidigerin der Demokratie gegen, ich zitiere mal, die da oben oder die Elite.
Die AfD ist Teil eines globalen Trends, kann man schon sagen. Also wir haben ja ähnliche Entwicklungen auch in den USA gesehen, in Ungarn unter Orban, dass wir rechtsextreme Parteien haben, die die Demokratie nicht mit Sturmtruppen wie die NSDAP in den 30er Jahren quasi stürmen, sondern aushöhlen mit einer Politik der tausend kleinen Schnitte und die aber dann letztlich auch zum Tod der Demokratie führen kann. Also, dass wir hier keine faschistische Partei vor uns haben, ist kein Grund für eine Entwarnung. Es ist nur ein Grund dafür, genauer hinzusehen, was jetzt die nächsten Punkte sind, die wir abwehren müssten, wenn eine Partei wie die AfD tatsächlich die Landespolitik in Sachsen-Anhalt bestimmen würde.
Meine Kollegin Jasmin Brock war ja länger in Sachsen-Anhalt unterwegs und sie hat mitgebracht, dass eine polarisierte Gesellschaft auf eine ohnmächtige Politik der bisherigen Parteien trifft und dass die AfD das weitlich ausnutzt. Ist es auch diese Sprachlosigkeit, die der AfD den Boden bereitet?
Wenn wir an Pegida beispielsweise zurückdenken, dann können wir nicht sagen, das ist eine Sprachlosigkeit, sondern hier wird ja geradezu herausgeschrien, wie unzufrieden man ist. Zunehmendes Problem ist natürlich die erhöhte Problematik, miteinander noch zu sprechen, und zwar sachlich zu sprechen und sich überhaupt auszutauschen. Es wird auch natürlich zunehmend schwieriger in dem Moment, in dem von beiden Seiten auch natürlich ein hohes Maß da ist an Angst, was passiert, wenn die andere Seite regiert. Es geht ja denen, die nicht der AfD folgen, mindestens genauso, dass sie ganz große Probleme haben mit dieser Seite, mit diesen, sind ja im Osten, also in Sachsen bin ich bin ja in Sachsen, da sieht es ja nicht anders aus als in Sachsen-Anhalt. Wir reden ja hier von 40-42% der wahlberechtigten Bevölkerung und zunehmend schwierig mit diesen Teil dann aber auch der Bevölkerung wirklich politisch in Austausch zu treten, weil die Grundansichten so fundamental unterschiedlich sind. Und das ist natürlich für eine Demokratie ein Problem, wenn man entsprechend politische Alternativen nicht nur als Alternativen wahrnimmt, sondern als grundlegende Gefahr.
Mit Sprachlosigkeit meinte ich eigentlich die Sprachlosigkeit der etablierten bisherigen Parteien, die ja auch auf eine gewisse Ohnmacht schließen lassen.
Also es haben ja verschiedenste Strategien auch wenig gefruchtet. Also von einer radikalen Abgrenzung bis hin zu, ja, sie zu einer Talkshow einladen. Also die Ratlosigkeit betrifft ja auch nicht nur die Politik. Es ist ja auch der Umgang beispielsweise ihrer Kolleginnen und Kollegen mit der AfD. Auch da werden ja unterschiedliche Strategien ausprobiert und man stellt fest, okay, aber das Einhegen funktioniert bislang nicht so gut. Wobei wir natürlich sehen müssen, im Rückblick sehen wir immer einen kontinuierlichen Aufstieg. Das war natürlich nicht so, wenn wir die Parteigeschichte beobachten. Also da müsste man differenzieren. Und da sah man beispielsweise kurz bevor 2015 die sogenannte, also die hohe Zahl der Geflüchteten kam, einen sehr starken Einbruch bei der AfD, die drohte in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Die AfD ist also sehr, sehr abhängig davon, dass das Migrationsthema bedeutende Teile der Bevölkerung auch bewegt. Wenn dieses Thema, aus welchen Gründen auch immer, wieder deutlich zurückgeht in der politischen Agenda, wird auch der Erfolg der AfD wieder abnehmen. Aber das ist natürlich nichts, worauf wir setzen können und sagen können, okay, wir lehnen uns zurück und warten jetzt einfach ab.
Ist denn der Osten Deutschlands anfälliger für totalitäre Systeme? Wir haben ja gerade in der FAZ oder in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung eine Debatte genau darüber, wo unter anderem diese These sehr stark vertreten wird.
Also ich habe mit Susanne Rippel einen Beitrag geschrieben zu den Wahlursachen, also zur Frage, warum in Ostdeutschland eigentlich und insbesondere auch in Sachsen jetzt, also wir haben mit Daten des Sachsenmonitor auch gearbeitet, warum hier die Gefolgschaft für die AfD deutlich höher ausfällt. Und das Ergebnis ist grob gesagt, dass wir die gleichen Samen haben, die aber im Osten auf einen fruchtbaren Boden treffen. Und die wesentlichen Motoren sind politische Entfremdung, kulturelle Ressentiments gegen, also auch ethnisch fundierte kulturelle Ressentiments eben gegen Migration und auch sozioökonomische Probleme. Der letzte Faktor spielt dabei eine geringere Rolle, als man oft annimmt. Also direkte Arbeitslosigkeit oder ähnliche Faktoren spielen hier nicht die entscheidende Rolle. Entscheidend sind wirklich politische Entfremdung und kulturelle Ressentiments. Das sind die stärksten Treiber. Und die treffen im Osten tatsächlich, und das ist in hohem Maße transformationsbedingt durch die Vorgeschichte der DDR bedingt, auf einen fruchtbareren Boden. Und was hier eine bedeutende Rolle spielt, ist auch, dadurch wird die politische Entfremdung im Osten stärker als im Westen, dass Menschen sich hier in verbreitetem Maße als Bürger zweiter Klasse selbst definieren. Also die nicht auf gleich gewertet werden wie Westdeutsche. Also so ein ostdeutsches Benachteiligungsgefühl, das auf einem herabgesehen wird. Und das befeuert auch mit die Neigung zur AfD, also die höhere Verbreitung der Neigung.
Also die AfD nähert sich quasi vom Gefühl des Zurückgesetztseins, daher auch diese Vollende die Wende-Slogans.
Genau, ja. Ja.
Ist Ostdeutschland, nicht Westdeutschland, bei der Vernetzung im Kampf gegen den Rechtsextremismus ein paar Jahre voraus? Sie haben ja ein bisschen Vorsprung.
Man ist ja jetzt mit etwas konfrontiert, was nicht auszuschließen ist, dass das in einigen Jahren auch auf westliche Bundesländer zukommt, dass also die AfD stärkste Partei ist. Jetzt sich im westlichen Bundesländer hinzustellen und zu sagen, okay, das ist ein ostdeutsches Problem, das wäre die falsche Antwort auf die gegenwärtige Situation. Wenn man sich die Prozentanteile anschaut, dann sind die ja auch kontinuierlich im Westen immer stärker geworden. Und wir sind jetzt da, wo vielleicht die östlichen Bundesländer schon 2017 waren. Also insofern ist es so, dass in dieser Hinsicht auch die westlichen Bundesländer sehr aufmerksam in den Osten schauen müssen, um mögliche Szenarien für ihre eigenen Bundesländer durchzuspielen.
Ich hätte noch eine Frage. Herr Keilitz, welche Bedeutung hätte es denn, wenn die AfD in Sachsen-Anhalt tatsächlich regieren würde?
Naja, es hat natürlich schon bedeutende Konsequenzen, etwa für die Staatsbediensteten. Wir müssen uns etwa eine sensible Geschichte vorstellen. Eine AfD, die die Regierung anführt, würde natürlich umgehend versuchen, das zu kippen. Dass wir in der Bundesrepublik Deutschland nicht die Situation haben, dass jetzt, wenn in einem Bundesland eine Partei die Regierung übernimmt, sie umgehend komplett alles umbauen kann, weil sie ja eingebettet ist in das föderale Gefüge, bedeutet nicht, dass nicht sehr gravierende Schritte des Demokratieabbaus auf dieser Landesebene stattfinden können. Das betrifft insbesondere natürlich auch die Förderstrukturen, zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich gegen die AfD stellen, werden in hohem Maße Druck ausgesetzt werden, wenn die AfD die Regierung anführen würde in Sachsen-Anhalt. Also alle, die kritisch gegenüber der AfD auftreten, würden erhöhten Druck bekommen.
Darüber werden wir gleich noch sprechen. Vielen Dank für das Gespräch. Steffen Keilitz vom Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der TU Dresden. Während die einen es gar nicht erwarten können, dass die AfD in Sachsen-Anhalt an die Regierung kommt, treibt anderen genau dieses Szenario den Blutdruck in die Höhe. Menschen, die Minderheiten angehören, aber auch Menschen, die geflüchtet sind und nun in Sachsen-Anhalt leben. Die AfD, die in diesem Bundesland als gesichert rechtsextremistisch gilt, auch wenn sie mit Ulrich Siegmund einen ständig lächelnden, alerten Posterboy aufgestellt hat, die AfD hat bereits in ihrem sogenannten Regierungsprogramm angekündigt, dass sie sich eine andere Gesellschaft vorstellt und bauen möchte. Für die bisherigen zivilgesellschaftlichen Initiativen, die sich für Demokratie und eine plurale Gesellschaft engagieren, hätte das sehr wahrscheinlich katastrophale Folgen. Viele müssten wohl ihren Betrieb einstellen. Thies Maaßen berichtet aus Sachsen-Anhalt.
Im Süden von Magdeburg, in einer ehemaligen Offiziersvilla der Roten Armee, residiert Miteinander e.V. Seit 28 Jahren setzt sich der Verein für Demokratie und gegen rechtsextreme Ideologie ein. Mit Bildungsprojekten, Beratungsangeboten, Vorträgen und Veröffentlichungen. Doch damit könnte es demnächst vorbei sein, sagt David Begrich, einer der Gründer von Miteinander e.V.
Wenn die AfD alleine darüber zu bestimmen hätte, ob wir unsere Arbeit fortführen können, würden sie den Laden hier ohne alles großes Federlesen dicht machen. Dann gehen hier die Lichter aus und wir können zusperren. So sieht's aus.
Miteinander wird sogar im sogenannten AfD-Regierungsprogramm eigens erwähnt, als angeblich linksextremistische Institution. Die offene Feindschaft der AfD gegenüber Miteinander wundert David Begrich nicht.
Wir haben 2016 eine Analyse des Wahlprogramms veröffentlicht. Und in der haben wir damals geschrieben, dass die AfD Sachsen-Anhalt eine völkisch-nationalistische Partei ist. Alles von dem, was wir damals über die AfD geschrieben haben, ist nicht nur eingetreten, sondern weit überholt.
Miteinander e.V. ist auch Träger der mobilen Opferberatung. Dort finden Menschen Unterstützung, die von Rechtsextremisten attackiert werden. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl gibt es deutschlandweit nur in Mecklenburg-Vorpommern mehr rechte Gewalt als in Sachsen-Anhalt. Und die Betroffenen sind längst nicht mehr nur Migranten oder linke Punks, betont die freie Journalistin Heike Kleffner.
Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen, Polizeibeamte, Staatsanwälte, RichterInnen werden bedroht, LehrerInnen, GewerkschafterInnen, PfarrerInnen, SchülerInnen, LehrerInnen. Querbeet, also Menschen, die oft angegriffen werden, nicht weil sie explizit linke Positionen vertreten würden, sondern weil sie nicht recht sind.
Kleffner hat selbst lange in Sachsen-Anhalt als Opferberaterin gearbeitet. Sie weiß, was es für Betroffene bedeuten würde, wenn sie keine Anlaufstelle mehr haben.
Für viele Betroffene ist die mobile Opferberatung der Anker, der es ihnen ermöglicht, mit Gewalterfahrungen und zum Teil wirklich schwersten Verletzungsfolgen einen neuen Alltag aufzubauen, eine neue Zukunftsperspektive sich zu erarbeiten. Wenn die nicht mehr da sind, wo sollen sie hingehen?
Auch für Minderheiten dürfte die Luft dünn werden nach einem AfD-Wahlerfolg, insbesondere für queere Menschen. In ihrem Wahlprogramm fordert die AfD eine Förderpolitik ohne Regenbogen, sprich kein Geld mehr für Projekte, die dem Familienbild der AfD widersprechen. Queere Menschen wie Pauli fragen sich deshalb, ob sie in Sachsen-Anhalt noch eine Zukunft haben.
Also ich studiere Soziale Arbeit in Merseburg und habe ein Praktikum bei der AIDS-Hilfe und bei Lambda gemacht. Und Lambda ist ein queerer Verein für Jugendbildung. Also die fahren in ländliche Gebiete und gehen an Schulen, machen Projekte zu sexueller Aufklärung. Da steht jetzt eben gerade im Raum, ob das Projekt so, wie es jetzt ist, weiter gefördert wird.
Gerade die Pläne der AfD in Sachen Zivilgesellschaft zeigen, Sollte die rechtsextremistische Partei die Wahl gewinnen und regieren, wäre das kein normaler Regierungswechsel, wie er in einer Demokratie üblich ist. Seit Jahrzehnten gewachsene Strukturen zur demokratischen Bildung und Teilhabe, zum Schutz von Minderheiten und Opfern rechter Gewalt sollen zerschlagen werden. Laut Wahlprogramm selbst die Landeszentrale für politische Bildung. David Begrich von Miteinander e.V. warnt.
Das würde dazu führen, dass wirklich das gute Porzellan der Demokratie, dass das kaputt gehen würde. Und wenn das einmal kaputt ist, also wenn einmal die demokratischen Institutionen oder die demokratischen Verfahrensweisen nachhaltig beschädigt worden sind, kann man es nicht einfach so wieder kitten.
Düstere Prognosen aus Sachsen-Anhalt. Thies Maaßen hat sich vor der Wahl dort bei NGOs umgehört. Ich spreche jetzt mit Michael Nathke. Er arbeitet beim Kulturbüro Sachsen, das auch, aber nicht nur mit Kultur zu tun hat und in erster Linie eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation ist, die sich dem Kampf gegen Rechtsextremismus gewidmet hat. Hallo, Herr Nathke.
Hallo.
Herr Nathke, klären Sie uns doch ganz schnell auf. Warum heißen Sie Kulturbüro, wenn Sie doch eigentlich kaum Kultur verwalten?
Ja, uns gibt es mittlerweile seit 25 Jahren und tatsächlich das Ziel unserer Arbeit war schon immer die Schaffung einer demokratischen Kultur, also einer demokratischen Kultur, wo sich Menschen einbringen können, unabhängig von Herkunft, Religion, Geschlecht, Hautfarbe und so weiter. Weil wir haben festgestellt, dort, wo es ja eine starke, eine gute demokratische Kultur gibt, dort haben es Rechtsextreme oder andere Feinde der Demokratie einfach deutlich schwerer.
Sie sind ja jetzt in Sachsen. Und Sachsen ist, kann man vielleicht so sagen, um Haaresbreite an einem AfD-Wahlsieg vorbeigeschrammt. Das war im September 2024, also vor fast genau 2 Jahren. Für diejenigen, die sich nicht mehr so gut erinnern, 30,6% hatte die AfD. Wahlgewinner war die CDU mit 31,9%. Seitdem haben Sie in Ihrem Bundesland eine schwarz-rote Minderheitsregierung mit wechselnden Mehrheiten, die nach außen aber zumindest erstaunlich geräuschlos regiert.
Ja, das stimmt. Wir haben eine Minderheitenregierung aus CDU und SPD, die einen sogenannten Konsultationsmechanismus ins Leben gerufen hat. Das heißt, die verständigt sich mit der Opposition darüber, wie man zu Mehrheiten kommt für Haushalt, für Gesetze und so weiter und geht da auch in konstruktiven Streit. Also wenn man hier näher dran ist, dann gibt es dort auch Streit untereinander. Das hat Nachteile, manche Dinge dauern dann länger, aber es hat auch einen ganz großen Vorteil, diese Minderheitenregierung, weil politische Entscheidungen werden auf viel breiteren gesellschaftlichen Schultern in Sachsen entschieden jetzt durch diese Minderheitenregierung, weil einfach Opposition mitmachen muss. Und das ist ein interessantes Projekt, was bisher scheinbar ganz gut läuft, würde ich sagen.
Meinen Sie, dass das auch in Sachsen-Anhalt funktionieren könnte, würde?
Ja, es braucht eben Demokratinnen und Demokraten, die Lust haben, im konstruktiven Streit dann auch zu einem gemeinsamen Ergebnis zu kommen. Also ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Und ich denke schon, dass die Menschen in Sachsen-Anhalt das genauso umsetzen könnten. Das sächsische Modell nenne ich es jetzt einfach mal.
Als sächsische NGO sind Sie ja mutmaßlich auch auf staatliche Förderung angewiesen, vom Land, vom Bund. Und wenn eine Regierung nicht stabil mit einer Mehrheit agieren kann, dürfte das aber trotzdem eine recht volatile Angelegenheit für Sie sein, obwohl Sie gesagt haben, das läuft erstaunlich reibungslos.
Na, wir als Kulturbüro Sachsen, wir haben 25 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit Fördermitteln und das war schon oft prekär, es gab schon oft Probleme. Aber ich muss auch sagen, wir sind aus einigen Krisen auch gestärkt hervorgegangen, weil sich eben Menschen dann auf den Weg gemacht haben, bei uns Fördermitglied geworden sind oder uns was gespendet haben. Und damit konnten wir Unsicherheiten eigentlich immer überbrücken. Es geht eigentlich immer darum, und da sind wir auch derzeit dabei, dass eine Regierung verstehen muss, dass die Arbeit für eine demokratische Kultur eigentlich nie endet. Die Demokratie muss ja angreifbar bleiben. Sie muss ja zerstörbar bleiben, weil sie ja eben kein autoritärer Staat ist, sondern eine offene Gesellschaftsform. Und deswegen brauchen wir eben dauerhaft auch eine Arbeit für eine demokratische Kultur. Ja, und das ist eine ewige Auseinandersetzung, dass wir da um Fördermittel streiten müssen und uns da behaupten müssen. Aber bisher haben wir es geschafft und das ist jetzt auch in der derzeitigen Situation machbar.
Wenn die AfD in ihrem, wie sie es nennt, Regierungsprogramm für Sachsen-Anhalt unter anderem schreibt, dass die Bundeszentrale für politische Bildung neu aufgestellt werden soll, gleichzeitig fordert sie ein Bekenntnis zu einer patriotischen Grundhaltung. Was würde das generell für die Arbeit von NGOs in Ostdeutschland bedeuten? Weil sie sind ja auch untereinander vernetzt.
Ja, also die AfD, für die sind Nichtregierungsorganisationen einer der Hauptfeinde, weil die AfD weiß ganz genau, dass dort, wo es eine demokratische Zivilgesellschaft gibt, sie es viel, viel schwerer haben, ihren autoritären Gesellschaftsentwurf durchzusetzen. Und wenn eine AfD in Regierung kommt, dann hat sie ja Zugriff auf Polizei, auf Behörden und kann das alles umgestalten. Aber NGOs sind unabhängig. Und das kann die AfD eben nicht einfach nach ihrem Gutdünken umgestalten und verändern. Deswegen kämpft sie da auch sehr stark gegen NGOs. Ich würde auch sagen, die haben Angst davor. Und eine AfD-Regierung würde eben alles daran setzen, dass es ja so eine unabhängige demokratische Zivilgesellschaft nicht mehr gibt, dass die verstummt und eben Arbeit für demokratische Grundwerte nicht mehr stattfindet. Und das ist auch kein Geheimnis. Also die AfD schreibt das in verschiedenen Wahlprogrammen, nicht erst jetzt in Sachsen-Anhalt, dass sie in den ersten 100 Tagen den NGOs den Hahn zudrehen will, die politische Bildungsarbeit umgestalten will. Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass sie da eben ihre Macht sichert, die durch demokratische Zivilgesellschaft immer gefährdet sein wird tatsächlich.
Jetzt hat ja auch das Bundesfamilienministerium, das CDU geführt ist, verkündet, das Programm Demokratie leben, wo es eben auch um die Förderung von NGOs geht, auf den Prüfstand zu stellen, wie es so schön heißt. Spielt das nicht der AfD in die Hände, die ja schon sehr lange beklagt, das sei ein Anti-AfD-Programm beziehungsweise ein, ich zitiere, Machtsicherungsprogramm der politischen Linken, Zitat Ende.
Ja, also wir reden ja hier über ein Programm, aus dem werden kirchliche Organisationen gefördert, Wohlfahrtsverbände, Freiträger der Kinder- und Jugendhilfe, die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Also wenn das die politische Linke in unserem Land ist, ja, dann hat sich unsere Gesellschaft schon ziemlich weit nach rechts verschoben. Grundsätzlich finde ich, der Frau Prien oder neuen Regierungen steht es ja durchaus frei, an bestehenden Programmen auch mal was zu ändern. Also eine Regierung muss ja schließlich auch Gestaltungsspielräume haben. Aber es gibt wirklich tatsächlich zwei Punkte und die sind hier das Problem, würde ich sagen. Und das ist erstens, die Frau Prien und ihr Ministerium benutzen bei dieser Umgestaltung des Programms tatsächlich teilweise das Vokabular der AfD. Und das ist ein großes Problem. Und zweitens, es werden hier Modellprojekte eingestampft, die haben eigentlich Konzeptionen und Ansätze für eine vierjährige Projektdauer entwickelt. Die haben Leute eingestellt, die sind vor Ort tätig geworden, die haben Räume gemietet, ohne dass jemals die Wirksamkeit dieser Projekte evaluiert worden ist, weil die sind ja gerade erst gestartet, werden sie jetzt eingestampft. Und das ist einfach höchst unanständig, finde ich, von Frau Prien und ihrem Ministerium. Und das spielt natürlich der AfD in die Hände, wenn sowas passiert, weil sie im Grunde genommen ja schon in Teilen, ja, in einer viel softeren Form, aber in Teilen Dinge umsetzt, die von der AfD gefordert werden.
Das war deutlich. Vielen Dank, Michael Nattke, hier in Politik und Hintergrund von der NGO Kulturbüro Sachsen. Danke Ihnen für das Gespräch, Herr Nattke.
Sehr gern. Einen schönen Tag noch.
Das war Politik und Hintergrund. Wenn Sie noch mehr zu politischen Verwerfungen wissen, hören wollen, empfehle ich Die Entscheidung über die sogenannte Brandmauer. 3 Folgen zu finden auf BR24, auf Bayern 2 und natürlich als Podcast in ARD Sounds. Mein Name ist Barbara Kostolnik. Machen Sie es gut.